Kopfsalat und Butterbrot. Ihr hört den Podcast von Akzente aus Voitsberg. Mein Name ist Monika Kräftner und heute geht es um das Thema Gendermedizin. Mein heutiger Gast ist Silvia Geiswinkler. Frau Geiswinkler ist Soziologin und arbeitet bei der Gesundheit Österreich GmbH, dem Nationalen Public Health Institute. Sie leitet dort die Koordinationsstelle für Frauen- und Gendergesundheit. Freut mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, willkommen und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf das Gespräch.
Wir schauen heute aus einer anderen, ungewohnten Perspektive auf das Thema Gesundheit. Und zwar geht es darum, wie sehr unsere Lebensweise, unsere Arbeit, unser Einkommen, unsere Herkunft oder aber auch unser Geschlecht, unsere Gesundheit beeinflussen. Jetzt werden sich viele denken, ja, das sind naheliegende Zusammenhänge. Ich möchte gern mit ein paar Beispielen einleiten. Zum Beispiel ist es so, dass bei Frauen das Thema der Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein sehr wesentliches ist. Beispielsweise Herzinfarkte werden bei Frauen häufiger übersehen als bei Männern. Wer weniger verdient, kann sich weniger Vorsorge leisten, weniger gesunde Ernährung oder zum Beispiel auch regelmäßige Arztbesuche. Ihr Blickwinkel ist der einer Soziologin auf das Thema. Und ich würde Sie bitten, stellen Sie sich kurz vor und erzählen uns etwas über Ihre Arbeit.
Ich bin eben Soziologin, das heißt, im Studium habe ich mich schon damit auseinandergesetzt, wie eigentlich sowas wie gesellschaftliche Bedingungen, also wie zum Beispiel, wo wächst jemand auf, in welche Familie wird jemand reingeboren, wie sich das dann auswirkt auf Kinder und deren Möglichkeit, dann zum Beispiel auch eine Matura zu machen oder auch dann weiter ein Studium zu machen. Das hat ganz viel damit zu tun, wo wir geboren werden. Das hat eigentlich gar nichts damit zu tun, wie eine Person, also ein bisschen auch, aber nicht so viel, wie eine Person oder ein Kind zum Beispiel einfach an sich ist. Das hat einfach mit Rahmenbedingungen zu tun. Und wie Sie jetzt schon gesagt haben, sowas wie, also welches Einkommen wir haben, auch welche Pension wir haben später dann oder auch wo wir wohnen, hat damit zu tun, wie ich zu einer Gesundheitsversorgung kommen kann und wie ich zu einer Gesundheitsversorgung komme. Das Beispiel jetzt mit, was kann ich mir leisten aufgrund meines Einkommens, ist mir jetzt gerade noch eingefallen. Ein Fall, der vielleicht jetzt nicht so klassisch das Krankenhaus im Sinn von, wenn man an einen Beinbruch denkt oder an irgendeine akute Entzündung oder eine Verletzung. Aber was zum Beispiel ein großes Thema ist, ist, wenn es einem seelisch nicht so gut geht, Psychotherapie, das muss man sich leisten können. Wir wissen aber inzwischen anhand von ganz vielen Studien, dass es ganz relevanten Anteil hat, wie jemand psychisch gesund sein kann und somit einfach auch ein Leben verbringen kann, so dass sich der Mensch dann einfach ein Leben lang auch wohl fühlt oder zumindest über lange Zeit wohl fühlt. Im Sinn von, fühle ich mich nämlich auch von meiner Psyche her gesund. Und das ist zum Beispiel ein Fall, den muss man sich leisten können und viele können sich das nicht leisten.
Wir reden da eigentlich von einem sehr, sehr großen Thema, bei dem unheimlich viele Faktoren hineinspielen, oder?
Ja. Das heißt nicht, dass es keine individuellen Faktoren gibt oder keine sozusagen persönlichen Faktoren, aber eben es gibt wirklich welche, die viel damit zu tun haben, wie auch vorher schon gesagt, wo jemand aufwächst. Also wir haben das auch anhand von Daten und Informationen. Es ist ein Unterschied, ob jemand in einer Stadt lebt oder am Land. Also das heißt Versorgungssysteme, wo kann ich zur Ärztin gehen, zum Arzt gehen, die sind in einer Stadt ganz anders als zum Beispiel am Land. Und gibt es auch nochmal große Unterschiede? Ist es dann am Land eher vielleicht ein bisschen ein Ballungsgebiet oder ist es dann wirklich irgendein Tal, ich nenne jetzt irgendein Beispiel in Osttirol, wo es dann im Winter auch noch also viel Schnee hat womöglich oder schlechte Straßenverhältnisse hat oder es geht irgendwann am Mure ab. Und da ist die Frage dann, wie wird dann dort sozusagen jemand versorgt, wenn diese ganzen Bedingungen irgendwie mit reinspielen. Manchmal kann man es einfach selber nicht organisieren und nicht lösen. Also einen Murenabgang oder einen Talkessel, den kann man als Einzelmensch nicht irgendwie auflösen. Der ist einfach da.
Wir wollen uns ja heute besonders auf das Thema Frauengesundheit konzentrieren. Und da wollte ich Sie einleitend fragen, warum braucht es aus Ihrer Sicht überhaupt diesen Blick auf die Frauengesundheit?
Das hat ganz viel mit der Geschichte zu tun, und zwar mit der Geschichte der Medizin. Wo hat es angefangen, dass am Mensch geforscht wurde? Also wo wurden die ersten Operationen durchgeführt? An wem war das sozusagen ausgerichtet? Auf welchen Körper ist geachtet worden? Welcher Körper ist angesehen worden? Und das war der männliche Körper. Das war nicht der weibliche Körper. Also das heißt, der Körper des Mannes war immer der, bei dem man geschaut hat, wo gibt's irgendwie Probleme und wie kann man die lösen. Und der Körper der Frau war eigentlich eben über ganz viele Jahrhunderte der halt dann auch noch war. Aber das war sozusagen einer, den man sich nicht wirklich genau angesehen hat. Also das hat ganz viel damit zu tun, dass eben in der Geschichte die Forschung am Körper des Mannes ausgerichtet war und damit schon relativ vieles, was jetzt irgendwie beim Körper der Frau anders ist, nicht berücksichtigt worden ist. Und es ist vieles anders beim Körper der Frau. Das beginnt damit, dass Frauen schwanger werden können und Kinder gebären können. Das ist so. Das hat auch Hintergründe, wie das zustande kommen kann. Ja, das hat organische Gründe. Es hat aber auch Gründe, die zum Beispiel mit dem Stoffwechsel zu tun haben oder auch mit Hormonen zu tun haben. Und das ist ganz anders als bei Männern. Das ist jetzt inzwischen ein bisschen besser. Also man schaut sich diese Unterschiede inzwischen doch eher an. Aber das hat lange gedauert. Inzwischen schaut man schon, wie ist zum Beispiel eine Hormonschwankung bei Frauen? Was muss man dabei berücksichtigen bei Medikamenten? Oder man schaut sich auch bei Frauen jetzt zunehmend an, was ist zum Beispiel, wenn sie Menstruation haben? Oder was ist bei Frauen, wenn sie zum Beispiel eben schwanger sind und nach der Geburt, was auch immer für eine Unterstützung brauchen, weil das halt einfach ein ganz einschneidender Bereich ist, der im Gesundheitssystem eigentlich auch berücksichtigt werden muss.
Damit eine Studie aussagekräftig ist, braucht sie ja eine gewisse Größe. Und es kam immer wieder die Ausrede, dass Frauen einfach von ihrer hormonellen Ausstattung her sehr viel schwieriger in einer Studie zu bewerten sind, wo es generell den Unterschied zu Männern gibt, aber dann natürlich auch die Unterschiede von Frau zu Frau wiederum. Und das wurde einfach auch sehr oft meines Wissens nach als Ausrede dafür benutzt, es gar nicht zu probieren.
Ja, absolut. Ich glaube, das ist jetzt übrigens auch noch ein wichtiger Punkt. Es gibt nochmal innerhalb der Gruppe von Frauen natürlich Unterschiede, genauso wie bei Männern. Bei den klinischen Studien, bei den Clinical Trials für Medikamente, ist es ja auch bei Männern so, das waren die rund 30-jährigen, gesunden, weißen, großgewachsenen Männer und nicht die älteren oder auch keine Kinder. Ja. Und bei Frauen ist es natürlich in dem Fall tatsächlich so, ja, da gibt es die Hormonschwankungen. Allerdings, das ist aus einer Forschungsperspektive sozusagen ja auch nicht uninteressant, sich das anzuschauen, weil das könnte ja auch spannend sein. Was muss man dann für Testverfahren entwickeln, damit man eben mit den Hormonschwankungen umgehen kann? Es geht immerhin um 50% der Bevölkerung. Es ist eigentlich keine Lösung, die halt einfach zu ignorieren.
Und passiert das jetzt mittlerweile? Vermehrt zumindest?
Vereinzelt.
Vereinzelt, okay.
Es gibt eigentlich eine EU-Verordnung, die das vorsieht, also dass nach Geschlecht und auch nach Alter übrigens Clinical Trials stattfinden müssen. Aber ich muss sagen, also ich kenne keine Studie, in der belegt ist, dass die klinischen Studien inzwischen so durchgeführt werden. Wobei vielleicht hier noch ein Zusatz, so kritisch vielleicht KI ist, aber da gibt es gerade Entwicklungen, die nicht uninteressant sind,
nutzen, ja,
genau, über KI-Dummies, wo es dann irgendwie auch nicht in diese ethische Schwierigkeit reingeht, wenn zum Beispiel eben eine Frau schwanger ist oder dann irgend in eine klinische Studie vielleicht auch selber nicht aufgenommen werden mag.
Jetzt aus Ihrer Erfahrung und Ihrer Forschung, was wird denn häufig übersehen, wenn es um die Unterschiede zwischen Männern und Frauen im Gesundheitssystem geht?
Ich weiß nicht, ob das für die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt irgendwie etwas sagt, aber es gibt eine Metastudie, also das heißt so eine ganz, ganz, ganz große angelegte Studie, in der angeschaut wurde von ganz vielen Krankheitstypen, wo gibt es irgendwie Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Und das sind 770 Krankheitstypen, wo es eine Diagnoselücke gibt von durchschnittlich 4 Jahren. Also das heißt, Es gibt einfach ganz, ganz viele Krankheiten, wo Frauen später die Diagnose erhalten als Männer. Und eine verspätete Diagnose heißt verspäteten Behandlungsbeginn und dann halt auch oft, wenn die Behandlung beginnt, oft mit den nicht passenden Medikamenten zum Beispiel. Also ein klassischer Fall, wie Sie es eh vorher einleitend ja auch schon gesagt haben, ist zum Beispiel beim Herzinfarkt. Da ist es so, dass die 30-Tages-Sterblichkeit, also das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ein Mann oder eine Frau einen Herzinfarkt hat und schon im Krankenhaus aufgenommen ist, und dann, wie viele Personen sterben innerhalb der nächsten 30 Tage? Da sterben Frauen viel häufiger innerhalb von 30 Tagen als Männer, weil eben erstens die Diagnose zu spät kommt beim Herzinfarkt und zweitens die Behandlung oft nicht abgestimmt ist. Und das übrigens beim Schlaganfall noch schlimmer. Also da sterben innerhalb von 30 Tagen noch mehr Frauen als beim Herzinfarkt.
Weiß man, woran das liegt?
Beim Herzinfarkt, ich glaube, das ist eh eines der bekanntesten Beispiele, aber viele wissen es, glaube ich, trotzdem nach wie vor nicht, dass die Symptome bei Frauen anders sind. Sie müssen nicht anders sein, aber sie sind ganz oft anders. Mhm. Also es ist nicht wie bei Männern dieses klassische Ziehen im linken Arm, sondern es ist bei Frauen ganz oft eher diffuses Gefühl von Unwohlsein im Oberbauch, einer leichten Übelkeit vielleicht, leichten Schwindel, also eher so ein generelles Unwohlsein. Aber dieses klassische Ziehen zum Beispiel im Arm, das kommt bei Frauen ganz oft nicht vor. Wenn dann Frauen zu einem Arzt gehen oder einer Ärztin und das nennen, was sie haben, dann wird ganz oft darauf zurückgeführt, dass es irgendetwas Psychosomatisches ist. Also das heißt, sie werden dann nicht ernst genommen, obwohl sie selber schon merken, da hat's was und sie gehen eh schon zur Ärztin oder zum Arzt, aber werden dann eigentlich mit dem, was sie schildern, einfach nicht ernst genommen und wieder weggeschickt.
Genau. Also ich finde es einfach sehr spannend, dass wir da eigentlich wieder bei diesem Konnex, den schon Freud strapaziert hat mit Frau und hysterisch und bildet sich das halt einfach alles nur ein.
Ich glaube, dass das wirklich ganz lange Nachwirkungen auch hatte. Ja. Also Freud ist es ganz stark, aber das war ja ein ganzes Paradigma in der Forschung und das wirkt nach wie vor absolut nach. Ja. Also wir kennen das jetzt auch von Berichten oder Studien, die wir gemacht haben bei uns im Team an der Gesundheit Österreich und wir haben auch viele Gespräche geführt mit einerseits Frauen, aber auch mit Ärztinnen oder Ärzten. Und das ist wirklich etwas, das sich durchzieht, dass Mädchen und Frauen nicht ernst genommen werden, wenn sie etwas schildern. Das ist auch ein Ergebnis, dass zum Beispiel auch Schmerzbehandlungen Frauen viel später erst kriegen oder mit weniger starken Schmerzmitteln als Männer. Also auch dazu gibt es inzwischen Studien. Und das hat natürlich schon ganz viel damit zu tun, auch welches Bild hat zum Beispiel ein Arzt oder eine Ärztin. Männer werden einfach ernster genommen und Frauen oft weniger ernst. Das heißt nicht, dass es immer so ist, aber von der Tendenz her ist es so. Und ich möchte noch ein Beispiel nennen, wenn es auch um dieses nicht ernst genommen werden geht. Das ist nicht so, dass das immer unkritisch ist. Ja? Also ich habe jetzt vorher auch extra Mädchen genannt. Also wir machen das in unseren Arbeiten inzwischen ganz konsequent, dass wir immer sagen Mädchen und Frauen, weil Gesundheit beginnt im Mädchenalter. Also die erste Regelblutung haben Mädchen mit durchschnittlich 13 Jahren, also inzwischen geht es runter auf 12 Jahre, manche schon mit 8 Jahren. Also das heißt, die ganze Veränderung, die körperliche über die Pubertät, das hat massive Auswirkungen über viele, viele Jahre bei Mädchen schon. Und gerade da ist es dann auch so, wenn dann zum Beispiel Mädchen, Junge mit 14 oder 15 schon starke Schmerzen haben bei Menstruation, dann muss das abgeklärt werden, weil es könnte eine der häufigsten Erkrankungen sein bei Frauen, nämlich Endometriose. Mhm. Und wenn die nicht behandelt wird, also erstens ist wahnsinnig schmerzhaft und letztlich kann sie zu theoretisch auch Unfruchtbarkeit führen. Ja. Und gehört einfach wirklich früh behandelt und früh diagnostiziert. Und die Dauer, die durchschnittliche, ist nach wie vor irgendwie bei rund 7 Jahren, bis Endometriose diagnostiziert wird. Mhm. Und diese Krankheit ist so häufig wie Diabetes Typ 2 übrigens. Also 10% der Frauen haben Endometriose im Schnitt.
Das heißt aber im Umkehrschluss auch, wir brauchen viel mehr Frauen in der Medizin.
Also, ja, und auch Ausgebildete.
Genau, die bereit sind hinzuhören und eben auf die Patientinnen einzugehen.
Ja, ja, und schon auch bestimmte Erkrankungen auch lernen in ihrer Ausbildung. Also Endometriose gibt es noch nicht lange im Curriculum, auch bei Gynäkologinnen nicht. Also da tut sich jetzt eben wirklich viel zum Glück, aber das war ganz lange kein Standard, dass Endometriose überhaupt diagnostiziert werden kann. Also es wird wahrscheinlich einigen Endometriose nicht sagen, was das eigentlich ist. Ja. Es ist eine eigentlich gutartige Erkrankung. Die Gebärmutterschleimhaut wächst sich so aus innerhalb der Gebärmutter oder zum Teil eben auch außerhalb der Gebärmutter dann, teilweise bis in den Darm oder in den Bauchraum hinein, und das verursacht einfach wahnsinnige Schmerzen. Ja.
Und ist dann letzten Endes, glaube ich, nur operativ zu beheben.
Und auch da, also wenn eben gerade bei Regelblutung oder wenn da Schmerzen auftreten, wo die Frau sagt oder das Mädchen für sich selber sagt, das geht jetzt über ein Limit raus, wo ich ganz normal einfach meine Sachen noch machen kann, dann muss das wirklich abgeklärt werden, medizinisch.
Da geht es halt auch darum, dass das ist letzten Endes auch so eine Erziehungsgeschichte, ja, wo erstens einmal über das Thema nicht gesprochen wird, zweitens einmal, das wirst du schon aushalten, ist sicher viel Bewusstseinsarbeit in dem Bereich notwendig. Nicht nur auf medizinischer Seite, sondern eben auch bei den Mädchen und Frauen. Sie beschäftigen sich ja auch mit den sozialen Faktoren. Und meine nächste Frage richtet sich in diese Richtung, wie Einkommen, Bildung oder Arbeitsbelastung sich konkret auf die Gesundheit von Frauen in Österreich auswirken.
Ja, sie wirken sich auch. Also wir haben in Österreich, das ist nicht nur in Österreich so, aber halt auch in Österreich, dieses klassische Modell, dass Frauen für die Kindererziehung oder auch für die Pflege oder die Betreuung von Angehörigen zuständig sind. Also sozusagen diese unbezahlte Sorge- und Care-Arbeit. Von dem, wie jetzt auch in Österreich das Wohlstandssystem aufgebaut ist oder generell wie in Österreich Einkommen verteilt sind, ist es schon ein Problem, weil das, was an unbezahlter Arbeit geleistet wird, das bleibt unbezahlt und bis ins hohe Alter hinein. Also das heißt, auch wenn Frauen dann eben Teilzeit arbeiten und dadurch geringeres Einkommen haben, das schlägt sich alles nieder letztlich zum Beispiel auf das Pensionseinkommen. Und da wird es in Österreich dann wirklich schwierig, weil die Armut ist weiblich oder Altersarmut ist weiblich.
Also das heißt, es fehlt ihnen nicht nur die Zeit, sondern es fehlt ihnen auch das Geld, um entsprechend gesundheitlich vorzusorgen für sich selber.
So ist es, ja. Also während der Zeit, wo Kinderbetreuung stattfindet, fehlt ihnen auf jeden Fall ganz sicher die Zeit. Diese Betreuung von Kindern, und es gehen ja sehr viele Frauen trotzdem ja auch arbeiten, das alles unter einen Hut zu bringen, also dieses gesamte Management, da gibt es einen Begriff dafür, der heißt Mental Load. Das ist so etwas wie die Verantwortung dafür übernehmen, dass alles organisiert und koordiniert ist. Ich mag ein Beispiel dabei ganz besonders gern, und zwar, wenn Sie sich vorstellen, also Sie haben eine Familie mit zwei Kindern, also noch im Schulalter oder vielleicht auch Kindergartenalter. Klassischer Fall, es kommen Geburtstage, also sowohl die der eigenen Kinder als auch die dann von den Kinderfreunden. Wer denkt dran? Erstens, es gibt die Geburtstage. Zweitens, was tun wir mit den Geburtstagen? Laden wir Kinder ein oder sind wir eingeladen? Wenn wir eingeladen sind, wie managen wir, dass sich das ausgeht? Welche Geschenke besorgen wir? Wer spricht mit den Kindern darüber, was sie mitnehmen wollen oder was sie gerne hätten oder wenn sie einladen wollen? Wer macht die Einladungskarten? Ich würde mal tippen, dass das in den meisten Fällen die Frauen sind. Parallel natürlich müssen die Frauen schauen, dass sie das irgendwie dann mit ihrem Job auf die Reihe bringen, weil wegen ihrem Geburtstag können sie jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt nicht arbeiten. Also sozusagen dieses gesamte Management, wenn das über viele, viele Jahre andauert, dann kann das wirklich zu ziemlichem Stress führen. Dieser Mental Load, diese Verantwortung, das ist sozusagen dann noch ein Verstärker. Und das übrigens, das kann sich dann wirklich real auswirken auf sowas wie diese gesteigerten Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen.
Mir fällt dazu eben noch die Corona-Zeit ein, wo sich das dann noch einmal verdoppelt hat.
Ja.
Dahingehend, dass Kinder eben dann zu Hause zu versorgen waren und so weiter. Und bin sicher, dass das noch Spätfolgen haben wird für die Frauen.
Ja, bei Corona war das auch das zum Glück auch parallel irgendwie während der Corona-Pandemie so Parallelerhebungen geben. Es war auch ganz spannend, dass dann die Frauen, also erstens haben die dann so Lernen mit den Kindern zu Hause übernommen und dass die Frauen dann irgendwie zu den Tagesrandzeiten oder zu den Wochenenden dann den Job erledigt haben, der halt eigentlich ihr Job war. Und auch interessant, wer während der Corona-Pandemie dann irgendwie auch noch innerhalb vom Haushalt dafür zuständig war, dafür zu sorgen, dass irgendwie aufgeräumt und so weiter ist, das waren dann die Mädchen und nicht die Burschen. Die Burschen waren viel draußen.
Wenn wir jetzt auf den Alltag schauen, wo merken Frauen diese Unterschiede eigentlich direkt? Wo wirkt sich das eben ganz praktisch auf ihre Gesundheit aus? Wir haben jetzt geredet über die Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Mentale Gesundheit ist ein Thema.
Ja, wobei da ist jetzt nicht so ein Unterschied. Ich glaube, das trifft Männer genauso, aber was natürlich schon der Fall ist, ich glaube auch, um sowas zu erkennen, bin ich gestresst, muss man das halt schon auch irgendwie sich mal selbst auch überlegen, ja, bin ich gestresst, weil ich gehe schon davon aus, dass sehr viele, sowohl Männer als auch Frauen, die funktionieren und merken gar nicht mal jetzt so, dass sie gestresst sind, ja. Um etwas zu merken, wie sich was auswirkt, muss man wahrscheinlich wirklich ein bisschen auch sich selber hören und ein bisschen schauen, habe ich ein gestresstes Gefühl? Aber das muss man schon auch ein bisschen lernen, glaube ich, das zu können. Ich glaube letztlich, wenn man dann zu einer Untersuchung geht, irgendwie zum Beispiel mit Bluthochdruck, also Bluthochdruck ist halt so ein klassisches Stresssymptom, da hat man es dann belegt. Bluthochdruck ist nicht nur irgendwie auf Stress basiert, aber schon relativ viel Stress basiert. Und da sieht man es dann spätestens und kriegt wahrscheinlich dann auch irgendwie die Anleitung, irgendwie man soll sich nicht so stressen. Aber es selber jetzt zu merken, ich glaube, das muss man wirklich ein bisschen lernen.
Und erfordert letzten Endes auch wieder die Zeit, dass man sich dann einfach einmal bewusst wieder rausnimmt. Wenn wir jetzt auf das österreichische Gesundheitssystem schauen, wo stehen wir denn aktuell, wenn wir die Chancengerechtigkeit betrachten?
Also eigentlich ist das österreichische Gesundheitssystem ein sehr gutes System, also auch im internationalen Vergleich. Das ist tatsächlich so. Es ist nur zum Teil wahrscheinlich dann nicht ganz so effizient, wie es irgendwie auch sein könnte. Und dann gibt's halt innerhalb vom Gesundheitssystem nochmal diese Varianten, wo gerade eben jetzt zum Beispiel bei Geschlecht, wo es wirklich auch noch Möglichkeiten gäbe, etwas zu verbessern. Also dass zum Beispiel in den Ausbildungen von den Ärztinnen und Ärzten, dass sie automatisch mitlernen, Männer und Frauen sind unterschiedlich und das wissen sie auch, aber was da dann alles dabei ist, welche Erkrankungen das sind, wie die unterschiedlichen Symptome dann sind und vor allem auch, was sie dann auch tun sollen, wenn zum Beispiel eben eine Frau mit diffusen Schmerzen im Bauch oder Unwohlsein im Bauch kommt. Also das heißt, sie müssen ja dann auch wissen, was sie dann irgendwie weitermachen sollen. Oder ein ganz anderes Beispiel, Gewaltspuren zu erkennen, ja. Ich glaube, da gibt schon noch Potenzial und Nachholbedarf. Aber wir haben auch in Österreich doch relativ viel, auch wenn es um diese Sachen geht wie Gendermedizin und so, auch im jetzt Vergleich zu anderen Ländern, da sind wir eigentlich erstaunlich weit dann auch schon wieder, auch in diesem Bereich. Wie gesagt, also es bewegt sich was, aber das braucht noch.
Wir haben über Endometriose gesprochen, worüber wir noch nicht gesprochen haben, ist das Thema Wechseljahre
ja.
Im medizinischen System.
Ein spannendes Thema. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen gerade so ist, aber mein Eindruck ist ein Riesenthema gerade, medial und überhaupt, finde ich wirklich auch spannend. Ich arbeite ja da, wo ich bin, seit 2015 und seit 2017 ganz speziell zu Frauenthemen. Und das war 2017 noch nicht Thema. Also da hat sich einfach wirklich viel getan. Das Ding ist nur bei den Wechseljahren, dass wir da echt in einer ziemlichen Blackbox noch dastehen. Also wir wissen inzwischen, welche Symptome sind tatsächlich ganz klassische Wechseljahrsymptome, weil sie einfach physiologisch sind, ja. Also aufgrund von der hormonellen Veränderung, ja. Also das sind diese Hitzewallungen, das sind Schlafstörungen, die aber eher irgendwie aufgrund von diesen Hitzewallungen kommen. Also das ist irgendwie auch so ein generelles Unwohlsein. Aber was wir halt auch bei den Wechseljahren viel zu wenig noch wissen ist, wie diese Symptome eigentlich behandelt können. Wobei bei den Wechseljahren natürlich schon auch nicht uninteressant ist, wenn man es jetzt sozusagen über ganz, ganz, ganz viele Jahre sich anschaut. Also wir als Menschen, wir wären ja noch nicht so lange alt. Ja.
Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass solche Defizite in Forschung und System, was Frauengesundheit gegenüber anbelangt, wie kommt es dann überhaupt zu dieser hohen Lebenserwartung der Frauen?
Also das hat schon mehrere Gründe, die einerseits bei den Frauen liegen, aber auch umgekehrt bei den Männern. Frauen sind generell sowohl körperlich als auch psychisch zum Teil schon auf eine Art auch resilienter. Also das hat einfach damit zu tun, mit schwanger werden können. Physiologisch sind Frauen über lange Zeit eigentlich sehr stabil körperlich und können sehr viel aushalten. Und das ist körperlich einfach sozusagen eine gute Grundvoraussetzung. Das trägt über viele Jahre, also über die ganze reproduktive Phase von Frauen. Was bei Frauen auch dazu kommt, ist, dass sie generell halt schon noch mehr als Männer dann für sich sorgen. Also sie gehen dann eher zu Vorsorgeuntersuchungen, sie haben ein ausgeprägteres Hilfesuchverhalten. Also sie gehen halt dann auch wirklich öfter zu Ärztinnen oder Frauen ernähren sich halt auch wirklich tendenziell gesünder als Männer. Also essen mehr Gemüse, weniger rotes Fleisch. Also das heißt, da haben sie schon insgesamt einen Teil, der sie wirklich immer auch vergleichsweise dann gesünder hält, als das bei Männern der Fall ist. Also sie haben mehr, weniger gesunde Lebensjahre als Männer. Das hat damit zu tun, dass sie einfach dann oft über lange Zeit chronische Erkrankungen haben. Also Frauen haben zum Beispiel eine hohe Anfälligkeit für Autoimmunerkrankungen. Wenn welche davon betroffen sind, dann ist das gleich eine chronische Erkrankung über 20, 30 Jahre. Und was jetzt das Lebensalter generell betrifft, also warum Frauen älter werden, bei den Männern hat es schon auch ein bisschen damit zu tun, dass Männer, das ist ja ein Mittelwert, dieses Lebensalter, im Durchschnitt relativ früh oft versterben aufgrund von Unfällen. Also das wird zwar inzwischen weniger, aber das senkt den Schnitt der Gesamtmännergruppe doch tatsächlich. Und was bei Männern der Fall ist, sie gehen halt dann zum Beispiel nicht so zum Arzt, sind bei den Vorsorgeuntersuchungen nicht so dran und versterben auch da dann früher, und zwar aufgrund von vermeidbaren Erkrankungen. Also Männer haben weniger ausgeprägtes Hilfesuchverhalten und dann ist es halt oft zu spät.
Oft zu spät, ja. Wir haben jetzt von negativen Zusammenhängen gesprochen, was Frauengesundheit anbelangt, aber wo gibt es eigentlich positive Ansätze, wenn wir jetzt zumindest auf Österreich schauen?
Ich glaube, es gibt wirklich einiges Positives. Also das eine ist, Österreich hat bei diesem Thema Frauengesundheit insgesamt eine Vorreiterrolle, auch in ganz Europa. Es gibt einen Aktionsplan Frauengesundheit mit ganz vielen Maßnahmen, der seit 2017, 2018 umgesetzt wird. Es gibt sehr viele Frauengesundheitszentren, Frauenberatungsstellen, Mädchenberatungsstellen. Also da ist eigentlich recht viel Struktur vorhanden, wo sich Mädchen und Frauen auch hinwenden können. Und das nicht nur in der Stadt, sondern tatsächlich auch in den meisten Bundesländern und so verteilt, dass mit einer gewissen Wegzeit Mädchen oder Frauen sich wo hinwenden können. Das ist das eine und das ist verglichen mit anderen Ländern in Österreich tatsächlich gut. Das andere, das habe ich vorher kurz erwähnt, es gibt eben diesen Aktionsplan Frauengesundheit seit 2017. Und da hat sich schon wirklich auch sehr, sehr viel getan, zu welchen Themen überhaupt gesprochen werden kann oder über welche Themen überhaupt gesprochen werden kann. Das sieht man zum Beispiel in diesem Zeitverlauf. Also 2017 war Endometriose noch gar kein Thema. Das gesamte Thema der Menstruation oder der Wechseljahre, das war noch überhaupt kein Thema. Ja? Also das ist nicht mal vorgekommen als Begriff. Das Thema von Gewalt und Gewaltauswirkungen war ein Thema, aber bei weitem nicht so, wie das jetzt bearbeitet gearbeitet wird. Ja. Also da hat einfach wirklich viel, viel Bewusstseinsbildung stattgefunden und ich glaube sowohl im Gesundheitssystem als auch bei der Bevölkerung oder auch jetzt zum Beispiel durch diesen Frauengesundheitsbericht 2022, wo mein Eindruck ist, dass auch das mit den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und den Unterschieden zwischen Männern und Frauen, dass da auch nochmal so neue Bewegung reingekommen ist, wo viele Stellen jetzt sich auch darum bemühen, diesen Ausgleich herzustellen und den nicht weiter zu ignorieren. Also da habe ich schon den Eindruck, dass das momentan auf so einem Punkt ist, da kann man zuversichtlich sein, dass die Versorgung für die Frauen in Zukunft wirklich besser wird, als es das irgendwie zum Beispiel vor 10 Jahren noch war.
Und wenn wir jetzt zum Abschluss hin noch einen Blick in die Zukunft werfen, was würden Sie sich wünschen, was in den nächsten 10 Jahren noch realisiert werden sollte?
Ich glaube, dass es einerseits tatsächlich sowas wie so eine Neuauflage oder eine neue Variante von sowas wie diesem Aktionsplan gibt, weil einfach so viele Themen dazugekommen sind. Also jetzt als ganz neues Thema ist dazugekommen alles rund um Digital Health, digitale Lebenswelten, KI, wo sich ganz viel tut, wo auch Chancen drinnen liegen, auch für Frauen, nämlich auch für unterschiedliche Altersphasen. Und das andere ist, dass da, wo jetzt irgendwie recht viel positive Dynamik drinnen ist, auch zum Teil im Gesundheitssystem, dass da gerade mit dieser Dynamik weitergearbeitet wird und breit sozusagen auch die MedizinerInnen, die zukünftigen, ausgebildet werden und für die es einfach dann selbstverständlich ist, dass sie, wenn sie jemandem gegenüber sitzen, schauen, ist das jetzt ein Mann oder ist das eine Frau, wie alt ist sie oder wie alt ist er und das dann automatisch schon noch mit berücksichtigen im Diagnosegespräch, in der Anamnese und natürlich dann auch im Behandlungsplan.
Und was kann man den Frauen persönlich mitgeben, wenn es darum geht, wenn sie mit dem Gesundheitssystem in Kontakt kommen, wenn sie Beschwerden haben, mit denen sie sich nicht ernst genommen fühlen?
Es ist immer eigentlich auch das Recht von einer Patientin auch nochmal irgendwie einzufordern, dass wenn sie Symptome hat, dass die wirklich gut abgeklärt werden. Ich glaube, dass es viel wahrscheinlich mit dem Trauen zu tun hat und da ist wahrscheinlich, wenn Frauen die Möglichkeit haben, sich einfach auch mit Freundinnen auszutauschen oder mit Bekannten oder in irgendwelchen Kreisen, wo Frauen untereinander sind, darüber zu sprechen, um sich gegenseitig zu stärken und nämlich auch darin zu stärken, dass sie dann zum Beispiel auch gegenüber einem Arzt oder einer Ärztin dann schon auch sagen, ich habe die Symptome und ich möchte, dass sie abgeklärt werden. Wenn die Frauen dann das erste Mal auch etwas aussprechen, dass das so eine Intervention ist, dass sie wirklich komplett anders gestärkt irgendwie in eine Arztpraxis gehen, vielleicht einfach auch laut vor sich selber hin sagen, ich habe diese Symptome oder gegenüber jemandem, dem sie vertrauen, um dann irgendwie sozusagen gestärkt in die Arztpraxis zu gehen. Und dort gibt es das Recht, dass sie eine gute Abklärung einfordern.
Ich glaube, das war das perfekte Schlusswort für dieses Thema. Ich sage herzlichen Dank für das Gespräch.
Bitte, danke.
Wenn ihr zum Thema Gendermedizin an weiteren Inhalten interessiert seid, schreibt uns unter office@akzente.or.at. Im Podcastbeitrag ist das Thema Endometriose zur Sprache gekommen. Informationen dazu gibt's in den Shownotes. Diese Folge ist Teil der Reihe Wissenschaft auf den Boden gebracht, finanziert vom Bundesministerium für Frauen, Wissenschaft und Forschung. Das war unsere heutige Portion Kopfsalat und Butterbrot. Wenn ihr wissen wollt, was wir außer Podcast noch machen, besucht doch unsere Webseiten www.akzente.or.at und www.begegnungszentrum-voitsberg.at.